Mein Name ist Ebert Wolf und freitags mache ich auf YouTube und Twitch einen Videostream, oft zusammen mit Gästen zum Thema Softwarearchitektur. Zuhörer können dabei auch live im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Podcast gibt es die Audiospur von Softwarearchitektur im Stream. Weitere Informationen, Sketchnotes, Übersichten über weitere Folgen gibt es unter software-architektur.tv. Viel Spaß beim Zuhören.
So, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Softwarearchitektur im Stream. Kurz noch ein Hinweis zu letztem Mal. Ich hatte ja letztes Mal was erzählt zum Thema Spring Native, Spring Boot. Es gibt da einen kleinen Nachtrag, den habe ich auch bei YouTube veröffentlicht. Und zwar hat es sich herausgestellt, dass man doch nochmal weniger Annotation braucht, als ich das erzählt hatte an dem Termin. Also da könnt ihr gerne nochmal irgendwie reinschauen, steht auch auf der Webseite, und schauen, was sich da geändert hat. So viel zum letzten Mal, aber viel wichtiger, was passiert heute? Heute freue ich mich besonders, Peter Garfer zu Gast zu haben, und es soll um das Thema ArcUnit gehen. Peter, möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen?
Ja, hallo, ich bin Peter. Ich arbeite bei TNG Technology Consulting in München als Principal Consultant seit 10 Jahren rum. Und ich habe in einem Projekt, aus einem Projektkontext ist mal ArcUnit als Idee geboren worden, und über die letzten Jahre hat sich stark weiterentwickelt. Genau. Ich würde heute ein bisschen was dazu erzählen, was so meine Erfahrungen waren.
Genau, und damit sind wir auch gleich beim Thema. Also es soll eben um ArcUnit gehen. ArcUnit ist für mich eigentlich so ein Architekturmanagement-Werkzeug. Magst du, was also bedeutet, dass es dazu dient, eine Architektur sozusagen durchzusetzen in einem Projekt? Wobei, genau darüber sprechen wir später, glaube ich, auch nochmal. Magst du kurz sagen, was so aus deiner Sicht die Sachen sind, mit denen sich ArcUnit von anderen Ansätzen in diesem Bereich unterscheidet?
Ich würde sagen, die Key Differences eigentlich sind, zum einen ist es frei und open source. Das heißt, jeder kann was contributen oder was reparieren, und jeder kann es halt sofort einsetzen. Im Endeffekt hat Apache 2 License. Einer der Key-Unterschiede ist halt eigentlich, dass man es eben in Java direkt benutzen kann oder Kotlin, und direkt halt Unit-Tests schreiben kann und diese Architekturregeln in Unit-Tests abbilden kann. Also insbesondere, wenn man halt zum Beispiel eher so agil arbeitet in Teams und der Architekt halt auch mit im Team entwickelt und nicht eine separate Rolle ist, gerade dann kann man halt sehr schön das halt einfach integrieren in den Development Workflow, ja, und es läuft einfach, also es ist für Developer sehr, sehr nachvollziehbar und vertraut, würde ich sagen, weil es einfach halt in Code eine Library ist. Das ist die gleiche Sprache, man muss halt keinen Druck kommen.
Genau. Genau, das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr spannend an, und ich fand das halt auch interessant als so ein Alleinstellungsmerkmal. Welche Sprachen unterstützt ArcUnit denn? Also für welche Sprachen kann ich das jetzt benutzen?
Also grundsätzlich halt statisch kompilierte JVM-Sprachen, wobei ich dazu sagen muss, mit Scala habe ich noch nicht so viel ausprobiert. Kotlin und Java weiß ich, dass es gut funktioniert. Also grundsätzlich funktioniert es halt so, dass es den Bytecode nimmt und die Informationen aus dem Bytecode nimmt über die Abhängigkeiten und einen zur Verfügung stellt. Und wenn der Bytecode natürlich keine Informationen über Abhängigkeiten hat, dann verliert man sehr viel. Ja? Also wenn man dynamisches Groovy hat, wo sehr viel nur irgendwie Object Methods sind oder so, dann hat man halt einige Info verloren, ja, im Grunde genommen.
Genau. Ich finde das auch immer spannend, nochmal nachzufragen, wie es eigentlich zu dem Projekt gekommen ist. Wie ist es denn zu dem Projekt gekommen? Also warum hast du das gestartet?
Wir waren ziemlich früh schon auf der Schiene, dass man Testen nicht glauben will und irgendwie sicherstellen will, dass die Architektur wirklich eingehalten wird, so wie man sich's vorstellt. Insbesondere, weil wir viele Leute ja onboarden, die zum Beispiel Quereinsteiger sind oder so, die halt neu damit anfangen, mit denen das vielleicht auch nicht so, ja, ich meine, am Anfang, wenn man anfängt, neue Software zu entwickeln, ist dann vielleicht nicht so klar, warum muss man sich überhaupt Gedanken darüber machen, welche Komponenten wie voneinander abhängen sollen oder ob da Zyklen sind, warum tut das weh, und dass man halt einfach draufgestoßen wird. Und die ursprüngliche, also ich hatte das mit SSJ sehr viel in die Richtung ursprünglich gemacht und so, aber das war halt ein separater Compiler und es hat auch gewisse Limitierungen gehabt, weil man halt, ja, ich meine, SSJ hat halt nicht alles angeboten. Man konnte irgendwie teilweise keine Selbstreferenzen oder sowas machen. Es hat halt ein bisschen Mächtigkeit gefehlt bei dieser statischen Analyse, ja. Und dann war ich in einem recht großen Projekt, zu einem 5 Millionen Zeilen Monolith, wo wir ja, bis zu 60 Entwickler waren, die halt auch fluktuiert haben und die auch eigentlich so einen sehr trunk-based Approach hatten, nämlich jeder committet einfach auf Master. Und die Frage war, wie hält man das im Endeffekt zusammen, dass es halt nicht total weggeht? Oder auch, wie wird man besser, weil halt in Teilen es auch ein bisschen ausgeufert schon war. Ich meine, es war ein ja, historisch gewachsenes Projekt dann und genau, und im Endeffekt gab es so ein paar Tests, die halt die Reflection API in Java verwendet haben, um damit gewisse Tests für Java Enterprise Beans zu schreiben, wo ich mir dachte, das ist eigentlich ganz cool, dann kann man ja auch so gewisse Architekturaspekte eigentlich damit asserten. Und irgendwie fehlt eigentlich ja nur, dass man über den Zusammenhang der Klassen was sagen kann. Das hat halt gefehlt, obwohl, wenn man sich den Bytecode anschaut in Java P oder so, sieht man ja, dass sehr viel Information eigentlich in der kompilierten Klasse drin ist. Und an der Stelle hatte ich irgendwie die Idee, vielleicht könnte man ja einfach ein Domain-Modell in Java entwickeln, wo man die Bytecode-Information wie mit Reflection zur Verfügung stellt, aber es halt noch anreichert. Und im Endeffekt habe ich irgendwann, ich glaube, als ich mal geschaut habe, der erste Commit war also Ende 2014, hatte ich mal den ersten Commit überhaupt gemacht und dann halt so ein bisschen vor mich hin entwickelt. Genau, und irgendwann, nachdem es halt dann sich ein, zwei Jahre entwickelt hatte, habe ich es mal meinem Chef bei TNG gezeigt und ab da wurde es halt dann auch unterstützt und hat sich gut weiterentwickelt. Ja, und wir haben das im Projekt halt massiv benutzt, um halt zu schauen, dass bei all unseren Entwicklern, die so schnell eben fluktuieren und so, dass wir halt das Wissen über die Architektur nicht verlieren und dass allen Leuten wirklich klar ist, was bedeutet es denn auf Code-Ebene. Also was ich halt auch gemerkt habe, war dieses, ich habe Kästchen und so, cool, und wir sind uns alle einig, dass irgendwie das sind die Bausteine und so, sollen die abhängen. Und dann setzen sich die Leute halt vor den Rechner. Und wie die Leute dann verstehen, wie man diese lustigen Kästchen auf den Code überträgt, ist halt, das ist halt nochmal ein Bruch. Ja. Und, ja. Ja. Aber auf dem Kontext kommt es. Also desto mehr fluktuierende Leute, desto wertvoller finde ich es auf jeden Fall auch irgendwie sich dann.
Genau, und dazu sprechen wir später auch noch, dieser Aspekt mit den, ich sag mal, organisatorischen Auswirkungen oder den sozialen Auswirkungen, den finde ich halt irgendwie super spannend. Aber bevor wir dazu kommen, magst du kurz zeigen, wie das ArcUnit tatsächlich funktioniert?
Ja, genau, das kann ich jetzt tun. Ich share mal meinen Screen und hoffe, das funktioniert.
Genau, wir sind jetzt im Webbrowser.
Genau, was ich zeigen würde, wäre dieses, es gibt hier auf der Webseite arcunit.org, gibt's arcunit Examples verlinkt. Glücklicherweise sind da sehr viele Beispiele drin, die man halt selbst ausprobieren kann. Ja, man kann das Repo einfach klonen und loslegen. Das heißt, das Gute ist, man kann relativ einfach probieren, was ich hier mache, selbst probieren, wenn man will, und auch ein bisschen rumspielen, was passiert da. Ja? Genau, ich würde mal so ein plain arcunit Projekt vorstellen. Das heißt also, das kann man mit jedem Test-Framework benutzen, so wie es ist. Ja? Und mal, also ich erkläre gleich was zu diesen Tests, die es da gibt. Aber ich würde mal ganz kurz die grundsätzliche Vorgehensweise zeigen. Ja, es gibt im Endeffekt, wenn man so will, ist ArcUnit auch in Schichten aufgebaut. In der Kernschicht gibt es im Endeffekt eben diesen Importer und das Domain-Modell. Ja? Ich glaube, damit kriege ich halt erstmal die ganze Information aus dem Bytecode und habe halt dann einfach mal recht viel zur Verfügung. Wir können dann mal gucken, hier zum Beispiel, ich kriege halt Java Classes. Ja? Mhm. Es ist nicht auf Kotlin gemünzt, wenn ich Kotlin Projekt habe, kriege ich trotzdem Java Classes, aber es sind halt die Abstraktionen des Kotlin Projekts dann. Ja? Genau, und wir können uns zum Beispiel so eine Klasse anschauen, wenn wir wollen, ja. Was eine Java Class ist, was relativ naheliegend sein sollte, denke ich. Und die verhält sich eigentlich sehr ähnlich zu dem, was man von Reflection kennt. Ja, also wer Reflection kennt, sollte das hier sehr nachvollziehbar finden, weil so eine Java Class bietet einem halt ja Name, Simple Name, Package Name und so weiter an, bietet einen Methods an oder Fields. Ja. Aber darüber halt hinaus halt noch sowas, also man hat, im Endeffekt hat man es schon gesehen, es bietet einem halt auch sowas an wie, hey, welche Feldzugriffe macht die Klasse denn oder so. Also das ist einfach eine große Menge an an Info über die Struktur, die halt so bereitgestellt wird. Und grundsätzlich ist das halt der Schatz, aus dem man dann statische Regeln ja schreiben kann. Was es zum Beispiel auch hat, ist einfach alle Abhängigkeiten irgendeiner Art, die wir uns zum Beispiel mal anschauen könnten. Also man kann alle Dependencies, die von der Klasse ausgehen, sie zum Beispiel anschauen. Und wenn man die Beschreibung zum Beispiel von diesen Dependencies ausgibt, können wir kurz machen, dann sieht man halt, was da, ja, ich hoffe mal, man kann das gut lesen. Dann sieht man im Grunde genommen all diese Sachen, all diese Abhängigkeiten, die halt aus dem Bytecode jetzt gefunden wurden, die halt diese Klasse hier hat. Ja. Und das ist eigentlich sehr viel Information, wenn man so schaut, ja. Wenn man genau sieht, okay, die Methode von der Klasse reicht zum Beispiel, also liest, jetzt liest das Feld System R in der Zeile 13 zum Beispiel. Dann kann hier in IntelliJ auch hinhüpfen und findet halt dann diese Stelle hier. Ja. Genau.
Gut, das heißt, dadurch habe ich jetzt eine API, die, um die Abhängigkeiten von Klassen zum Beispiel zu identifizieren.
Genau.
Letztendlich.
Und im Endeffekt könnte ich ja hier auch, wenn ich will, drüber loopen und sagen, ja, wenn das, der Ursprung im Paket true liegt und das Ziel im Paket bar, ist es böse oder so. Und den Test fehlen lassen. Ja, das wäre immer noch ein einfacher Unit-Test. Genau. Aber um das halt ein bisschen besser ausdrücken zu können, was man eigentlich sagen will, damit man eben nicht viele Schleifen oder sowas lesen will, gibt es diese Regel-API, dieses ein Layer, der oben drauf sitzt, auf dieser Core-API, die ich gerade gezeigt habe. Und das ist diese typische API, die man auf der Website oder so auch sieht. Das heißt, man kann irgendwie einsteigen mit, worüber will ich reden, zum Beispiel Classes. Kann die mit that einschränken, weil meistens ist es ja immer, ich will über irgendeine Untermenge meiner Klassen reden, zum Beispiel wie die im Paket Service sind, und irgendwas über die Aussagen. Ja? Und das heißt, ich reduziere halt diese Menge mit that auf eine gewisse matchende Teilmenge und sag halt dann, was soll die erfüllen. Ne? Also ich kann halt irgendwie sagen, class is that. Die API an sich bietet mir halt super viele Sachen so out of the box an, zumindest für meinen Geschmack. Ja, ich kann zum Beispiel schauen, ich interessiere mich für Annotations, die IDE kann mir auch helfen und mir sagen, ja, okay, was könntest du denn wollen? Willst du vielleicht Klassen, die annotiert sind oder meta-annotiert sind, so mit Add-Component über Add-Service über bla für Spring oder so? Oder geht es dir vielleicht um Pakete? Also ich kann eben sowas machen, Resides inside oder outside of the package. Ja, da gibt es ziemlich viele Sachen, kann man ein bisschen stöbern. Und ich kann dann sowas sagen, wie mir geht es um die Klassen, die in einem Paket-Service liegen. Das hier ist das Einzige, was man lernen muss, im Endeffekt, was nicht Plain Java ist, weil es ein bisschen aus AspectJ entlehnt ist. Das heißt halt beliebige Pakete, dann irgendein Paket-Service, dann beliebige Pakete. Ja. Wenn wir uns anschauen, was wir hier einscannen, dann haben wir hier auch in dem Main-Code halt, den wir hier uns anschauen, auch ein Paket-Service und die Klassen werden halt dann erwischt. Ja. Genau. Und dann kann ich sagen, was sollen die erfüllen. Ja. Und zum Beispiel, wenn es um Dependencies geht, könnte ich mir anschauen, ah, okay, ich kann irgendwie sagen, die sollen irgendwie von Sachen abhängen oder nur von Sachen abhängen oder welche haben die von ihnen abhängen oder so. Ja. Dependent sind immer die, die von einem selbst abhängen. Und ich kann zum Beispiel sowas sagen, wie dass ich eben nur so Controller will, die auf mich zugreifen oder so. Ne? Oder mein eigenes Paket-Service.
Okay, und damit würde ich also ausschließen, dass irgendwelche anderen Pakete, also weiß ich nicht, ein Webpaket oder ein YouTube-Paket, diese Services nutzt.
Genau. Ich kann prinzipiell alle Regeln umdrehen, indem ich halt hier Node rausmache, ja. Also ich könnte die auch Blacklist-artig schreiben, wenn ich halt sage, ich will nicht, dass die in dem einen Paket auf das andere Paket zugreifen, also no classes that reside in a package class should access oder should depend on. Der Nachteil ist halt nur, dass dann verbiete ich halt nur eine Richtung, aber ich habe halt, also wenn ich jetzt sage, Controller soll nicht auf Services zugreifen, können natürlich Utils immer noch auf Services zugreifen. Das heißt, im Endeffekt ist es meistens besser, ich liste halt genau auf, was ich denn erwarte, damit ich nicht irgendwie die komischen Kreuzverbindungen übersehe oder so. Ja. Genau. Und was halt hier rauskommt, wenn ich mir das angucke, ja, ist halt auch wieder ein Java-Objekt, nämlich eine Regel halt, eine Argument. Genau, und so eine Regel kann man halt in Java-artig auswerten auf den importierten Klassen. Genau, wenn wir jetzt den Test laufen lassen würden, dann würden wir jetzt sehen, kaboom, ja, haben wir uns nicht dran gehalten. Das ist ja auch ein Example-Projekt, das sich bewusst nicht an viele Regeln hält. Und dann sieht man halt, dass hier der Regeltext wird im Endeffekt aus der API zusammengebaut, ja, aus dem, was ich hier in der Fluent API halt hingeschrieben habe. Das heißt, ich kriege out of the box kriege ich mal den Text, den ich hingeschrieben habe, im Code einfach. Mhm. Das kann ich prinzipiell überschreiben, wenn ich will, was auch Sinn macht manchmal, weil es vielleicht noch zu low-level ist, ja, und ich eigentlich was noch Abstrakteres ausdrücken will. Genau, aber per Default kriegt man mal eine Regel, die zumindest sagt, was will sie denn testen, ja.
Genau, das Beispiel ist hier auch sehr sprechend. Also du sagst DAO Calling Service, also das ist eben ein Data Access Object, was einen Service aufruft, was ja genau das ist, was du nicht möchtest. Du willst ja nur irgendwie sagen, dass Services aufrufen können oder Controller und dadurch hast du hier jetzt tatsächlich eine Verletzung der Schichtung.
Genau. Ich sehe halt, okay, irgendwie gibt es 8 Verletzungen und kann mir halt die Stellen im Grunde genommen anschauen. Ja. Und dann gibt es halt eine Mischung. Ja. Manche sind vielleicht hier aus dem Persistence Layer, was ich ja eigentlich nicht will, eine Referenz. Weil ich ein Interface implementiere, sind im Endeffekt alle Dependencies. Halt, ja. Wenn ich über Dependencies schreibe, kriege ich halt alle möglichen Abhängigkeiten. Das kann eine Annotation sein, das kann ein Interface sein. Ich habe ein Field von dem Type, sowas in der Art. Ja, ja, genau. Und das ist eigentlich schon so der Kern. Was man vielleicht zu dem Import noch sagen könnte hier, es gibt halt sehr viele Importmethoden an den Class-File-Importer und was ich jetzt hier benutzt habe grundsätzlich, ist halt der Class Path von dem Projekt. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich will das Paket com example. Dann schaut er halt in den Class Path von meinem Projekt jetzt und importiert halt die Sachen. Grundsätzlich braucht es aber eigentlich diese Klassen nicht im Class Path. Also ich kann auch einfach sagen, ich will irgendeinen Char oder irgendeinen File Path nehmen oder sowas, ja, und einfach in meinem Folder Ubar Home Directory, sonst was oder so, könnte ich halt irgendwie auch Klassen importieren und die auch auswerten. Mhm. Genau, das ist im Endeffekt Convenience, dass man halt in seinem Projekt recht einfach die Klassen findet, die halt im Projekt drin sind. Ja, zur Not kann man die noch filtern, falls das zu viele sind, ja. Es gibt so ein With-Import-Option, wo ich hier irgendwie ein Interface reinstecken kann, was mir halt sagt, hey, diese URL ja und diese URL nein. Im Grunde genommen, ja, also wenn, ich meine, kompilierte Klassen sind halt kompilierte Klassen, da weiß ich nicht mehr genau, wo kommen die eigentlich her. Wenn ich mein Bildpool so konfiguriere, dass alle Klassen zusammengeworfen werden, egal ob aus Test oder Main, dann weiß ich natürlich nicht mehr, was war Test. Ja. Genau, aber es gibt hier ein paar vorgefertigte Import-Options auch. Das gibt es zumindest. Oder ja, genau. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will keine Tests haben oder sowas. Ja?
Ah, okay.
Genau. Also weil per se kriege ich halt alles aus dem Blastpath erstmal. Und wenn ich im Test halt auch Package Service habe. Also ich meine, es kann halt sein, dass ich die Regeln auch für Tests auswerten will, aber es kann ja auch sein, dass ich den Test bewusst mehr zulassen will. Zum Beispiel, weil ich ein Integration Package habe oder sowas auch. Auf die Services zugreifen können soll oder so. Für das, ja. Mhm. Genau. Und dann kann man sich grundsätzlich hier inspirieren lassen von vielen Möglichkeiten. Es gibt auch, ja, also man kann so ein bisschen rumsuchen, was hier so gemacht wird in den Tests. Es gibt ein paar vorgefertigte Sachen auch, die, also auf dieser Regel-API obendrauf gibt es nochmal eine Schicht, die noch abstrakter ist, die einem zum Beispiel erlaubt, eine Schichtenarchitektur so runterzuschreiben, ja, wo ich sagen kann, ich will mich halt an Controller Services, Persistence, Schichten in die Richtung halten und ich definiere halt zum Beispiel, dass der Layer Controller, den darf niemand benutzen, weil er nur REST benutzt wird zum Beispiel, also statisch halt im Code, Services sollen nur von Controllers benutzt werden und Persistence nur von Service. Und es macht halt dann automatisch so ein paar Sachen richtig. Also zum Beispiel erlaubt es automatisch in der Schicht selber sich aufzurufen, weil es sonst irgendwie ein bisschen witzlos ist.
Schwer, ja.
Also das, was ich bei davor der Regel noch extra zuschreiben musste, auch Services erlaubt, das weiß es halt hier schon. Genau, also das ist im Endeffekt, es kommt tatsächlich, vielleicht zeige ich das kurz. Das kommt aus so einem Architecture-Ding, was eben im Library-Package drin ist. Und da gibt's momentan gibt's Layered und Onion-Architecture. Das heißt, man kann auch sagen, ich würde mich an so eine Onion-Architecture halten wollen. Und habe eben so ein paar verschiedene Typen hier. Das sind meine Adapter, finde ich so oder so, oder meine Application Services. Mhm. Dann kann man auch ein bisschen rumspielen, was bedeutet das eigentlich dann für meine, was bedeutet das für den konkreten Code? Wenn ich sage, ich halte mich da dran, und zwischendurch ist man dann, glaube ich, doch ab und zu überrascht, dass vielleicht dann, also wenn man dann sieht, dann denken sie sich, ah ja, okay, stimmt eigentlich, ja, aber per se, ja. Oder was auch noch vielleicht ganz nettes Beispiel ist, man kann auch so Plan-QML nehmen als Eingabe. Das heißt, das ist auch so eine Library-Funktion, wo man sagen kann, okay, Klassen sollen sich an dieses Plan-QML-Diagramm hier halten, ja.
Das ist einfach ein UML-Werkzeug, mit dem ich dann UML malen kann. Genau.
Das ist im Grunde genommen halt, Plan-QML ist dieses Plaintext-Format, was ich aber gleichzeitig in IntelliJ mir zum Beispiel auch gleich darstellen lassen kann hier, mit diesem fantastischen Plugin. Und Archon unterstützt halt momentan ein solches Format, wo ich halt im Stereotype im Endeffekt angebe, welche Pakete, wie kann ich das finden, oder welche Paket-Infixes, die Komponenten. Und den Rest kann ich halt dann so einfach als Pfeile eben in dem Diagramm ausdrücken, wie sollen die Komponenten abhängen voneinander. Das ist jetzt nur ein crazy Beispiel, was jetzt vielleicht ziemlich viel Sinn macht, aber ich meine, das ist ja auch immer eine Diskussion, zum Beispiel bei der Fachlichkeit, wie soll die denn voneinander abhängen, was ist mehr Kernfachlichkeit, was ist mehr Support oder was ist obendrauf und genau.
Und hier sagst du halt zum Beispiel, dass Order, also Bestellung von Products benutzen dürfen und Customer benutzen dürfen, aber eben nicht umgekehrt. Und dadurch ist es eine fachliche Aufteilung im Gegensatz zu der Layer oder der Onion-Architektur, die wir halt vorher gesehen haben. Und die ist halt auch noch gleich grafisch sozusagen dargestellt.
Genau. Super. Und das kann man halt dann automatisch quasi validieren lassen. Das heißt, man hat halt dann gleichzeitig man hat gleichzeitig eine Doku irgendwie, wo man zweimal reinschauen kann, wie haben wir uns das gedacht, sieht es sinnvoll aus. Und gleichzeitig sehe ich, ah ja, okay, aber in Klasse Foo in Line 47 greife ich halt doch anders drauf zu. Und warum tue ich das einfach eigentlich?
Genau. Wie oft sollte ich denn diese Tests laufen lassen? Also so wie Unit-Tests, also sozusagen dauernd? Oder wie empfiehlst du das?
Haben wir schon getan, ja. Also es war natürlich, damals hatten wir halt ein Projekt mit 50.000 Klassen in einem großen Projekt, was halt auch bedeutet hat, das hat halt irgendwie auch so eine Minute oder so gebraucht und ordentlich viel Heat, um die zu importieren. Das heißt, wir hatten dies als separaten Job, aber wir haben es schon kontinuierlich mitlaufen lassen im CI. Das heißt, also ich finde, man will es schon validieren, und was halt auch der Vorteil ist, ich kann es ja auch lokal laufen lassen auch. Also ich meine, ich kann auch sagen, hey, wenn ich selbst mir nicht ganz sicher bin, habe ich dann alle Konventionen nur so erfüllt, kann ich auch vom Check-in nochmal einmal die Tests laufen lassen und schauen, wie funktioniert es. Genau. Aber ich denke, kontinuierlicher Check mehrfach am Tag ist sicherlich nicht verkehrt, oder mindestens halt einmal in der Nacht oder so. Ich meine, das Problem ist ja auch die Kosten, um solche Sachen zu reparieren. Ne? Wenn halt 60 Leute da drauf feuern und dann schaut halt ein erfahrener Architekt halt nach einem Viertel oder halben Jahr drauf und denkt sich, wow, das ist ja eigentlich jetzt völlig zirkulär und alles verbogen. Jetzt müssen wir es reparieren, dann ist halt der Preis halt aus meiner Sicht um Vielfaches höher, als wenn ich halt einfach sofort am ersten Tag schon von der ersten Person kriege, hey, das geht in die falsche Richtung, denk doch nochmal drüber nach. Ja.
Genau, und du sagtest jetzt, eine Minute für dieses 5 Millionen Zeilen Projekt war da der Durchlauf, den ihr gebraucht habt.
Ja,
Führt mich noch zu einer anderen Frage. Kann ich jetzt irgendwie auch, also die große Todsünde sind ja immer so zirkuläre Abhängigkeiten. Gibt es da irgendwie etwas? Also hier kann ich jetzt sagen, nicht der Graph soll halt folgendermaßen, soll tatsächlich eingehalten werden, mein Abhängigkeitsgraph, so wie ich ihn mir vorgestellt habe. Kann ich auch irgendwas mit zirkulären Abhängigkeiten machen?
Da gibt es auch auf jeden Fall hier einen Cyclic Dependency Rules Test. Ja, das gibt es auch out of the box. Also ich meine, wenn ich mir ein Diagramm zeichne, dann habe ich natürlich hier automatisch vermutlich sichergestellt, dass ich keine Zirkel habe, weil ich wahrscheinlich mein Diagramm nicht zirkulär zeichnen werde, hoffe ich. Aber es gibt eben auch was, das ich sagen kann. Es ist auch so eine Library-Funktion. Ich kann vielleicht auch nochmal den Static Import nochmal aufrollen. Das lebt im Endeffekt auch da, wo die Architekturen wie Layered Architecture definiert sind, gibt es so eine Slice-Rule-Definition. Genau, also das mentale Modell ist halt, ich slice irgendwie meine Anwendung so vertikal und will halt, dass diese Schnitte zum Beispiel auf fachlicher Ebene halt dann keine Zyklen haben. Es gibt grundsätzlich so eine Matching-Syntax, wo ich sagen kann, mir geht es um das Paket, oder das, ich mach's mal ein bisschen einfacher, das hier ist an sich, das ist an sich egal und das ist auch egal. Also die einfachste Form ist im Grunde genommen das hier. Ja. Das heißt, ich sage, ich will die Slices, die ein gewisses Paket matchen, und identifizieren tue ich diese Schnitte an dem, was ich capture im Endeffekt. Ja. Also ein Stern ist beliebig viele Charaktere ohne Package-Bruch, also ein einzelnes Package. Das heißt, im Endeffekt würde ich hier mit der Klammerung halt sagen, also die Syntax ist auch die gleiche mit Punkt, Punkt, beliebig viele Pakete. Ich würde also alles sammeln im Endeffekt, was Simple Cycle drin hat, und dann das erste Paket drunter entscheidet, in welchem Schnitt bin ich drin. Ne?
Ah, okay. Und dann ist der sozusagen benannt.
Genau, wir können mal uns im Produktivcode einfach anschauen, wie das
aussieht. Und sorry, was bedeutet jetzt dieses Be Free of Cycles, was da steht? Das bedeutet, dass die Klassen da drin zyklenfrei sind, oder was ist da genau?
Das bedeutet im Endeffekt diese Gruppen, die ich hier bilde. Also das ist jetzt hier
Okay.
auf Paket-Ebene im Endeffekt.
Also du sagst, alle diese Slices sollen eben tatsächlich als Slices voneinander abhängen, und da sollen eben keine Zyklen drin sein.
Genau. Also
okay.
Es darf halt, also es können verschiedene Klassen ja sein, aber wenn ich halt eine Abhängigkeit von Package 1 auf 2 und von 2 auf 3 und wieder irgendeine Klasse in 3 auf zurück auf 1 geht, dann kann ich diese Pakete ja schon nicht mehr unabhängig voneinander im Endeffekt betrachten oder halt. Genau, aber die Gruppen sind an der Stelle, sind die Gruppen Pakete. Es gibt halt noch eine, ist ein Beispiel. Genau, es gibt noch eine flexiblere Variante, wo ich hier so ein Slice Assignment reinstecken kann. Da kann ich halt ganz frei, also im Grunde genommen ist ist es ja mathematisch gesehen so eine Abbildung. Ja, ich ordne halt einer Klasse irgendeinen Identifikator zu. Alle, die den gleichen Identifikator haben, sind halt eine Einheit. Ne? Würde ich die Identität zuordnen, wäre jede Klasse eine eigene Einheit. Und dieses Ding hier erlaubt halt im Endeffekt genau dieses Mapping zu definieren, zu sagen, hey, die Klasse, welchen Identifier hat die? Und damit kann man ziemlich frei halt sagen, wie bilde ich meine Einheiten? Da müssen es nicht Pakete sein, ich kann jede Klasse einzeln betrachten, ich könnte irgendwie sagen, gewisse Unterpakete, oder ich finde es über ein annotated Package Info, die Komponenten, die mich interessieren, oder irgend sowas. Ja.
Super. Gut, gibt es noch mehr Features, noch mehr Sachen, die wir da vergessen haben?
Also eine Sache, die ich noch zeigen wollte, fällt mir gerade ein, ist, dass es halt grundsätzlich so ein Eat-Your-Own-Dog-Food-Ansatz ist. Ja? Also zum Beispiel diese Regel-API benutzt ja das Core-Domain-Modell und drunter, und kann man halt hier im Grunde genommen sind diese Sachen hier halt, also man muss nicht diese Fluent-API benutzen, sondern man kann es halt selbst an der Stelle erweitern und halt hier. Also es gibt eben noch so überladene Methoden, wo man hier einfach ein Prädikat reinstecken kann. Ein Describe-Predicate, also es ist wie ein normales Predicate, aber es hat noch hier eine lustige Beschreibung, weil sonst ist es halt schwierig, den Regeltext zu erstellen automatisch. Ja? Weil ein Prädikat kann man halt sehr schlecht als Text ausdrucken. Und hier kann man im Endeffekt auch nochmal eine Condition reinstecken. Ja? Und diese ganze Fluent-API macht unter der Haube genau das Gleiche. Die baut halt für das Dev halt irgendwelche Prädikate zusammen und steckt irgendwelche Conditions hinzu, was das halt erfüllen soll. Ja? Und da habe ich halt wieder das Domain-Modell und kann das halt frei benutzen. Also könnte halt irgendwie sagen, keine Ahnung, wenn der Simple-Name mit A anfängt oder irgend sowas.
Gut, das heißt also, wenn mir die vordefinierten Prädikate nicht ausreichen und die vordefinierten Dinge, dann kann ich da eben nochmal tief reingreifen und halt schauen, genau, dass ich da mir eigene Sachen sozusagen zusammenbastel.
Genau. Also könnte ich zum Beispiel sagen, hier diese sehr sinnvolle Regel, alle Klassen, die mit A anfangen, wenn die public sind, dann setze ich eine Violation ein oder sowas ein. Also, da kann man halt einfach, kann man sich austoben, sofern es halbwegs sinnvoll ist, also nicht so wie das hier, sondern wirklich sinnvoll.
Genau, da hattest du auch gesagt, das sei aus deiner Sicht eine der Stärken, also im Vorgespräch, das sei eine von den Stärken, dass du halt sagst, dass man eben die Sachen halt erweitern kann.
Ja, genau.
Wann sollte ich das sozusagen aus der Toolbox rausholen? Also was ist deine Erfahrung? Ist das etwas, was jedes Projekt an irgendeiner Stelle macht, oder ist das eher etwas, wo du sagst, wow, eigentlich sollte man mit den vordefinierten Sachen auskommen können?
Es kommt darauf an, wie viele, also ich meine, ich würde es halt rausholen, wenn halt das Vorgefertigte nicht reicht. Ich würde es erstmal mit dem Vorgefertigten probieren. Aber was typischerweise, wann ich das hier verwenden würde, wäre, wenn ich irgendwelche Kombinationen, also man kann prinzipiell kann man diese Blumen API auch kombinieren. Ja? Man kann auch sagen, annotated mit, keine Ahnung, irgend sowas. Ja? Was an sich okay ist, wenn ich es genau so habe, ja. Einmal hier kurz. Sagen wir mal hier sowas. Ja. Ich kann sagen, die public sind und annotated sind mit deprecated. Ja, juhu. Aber wenn, spätestens dann, wenn ich das hier machen würde, würde ich mir überlegen, ob das so gut ist, weil, also ich meine, wie immer muss man die Präzedenz kennen und Argument hat hier. Aus Komplexitätsgründen keine super krasse Operator-Präzedenz. Das heißt, es geht einfach nacheinander aufgereiht. Also wenn ich halt erst ein AND, dann OR habe. Genau. Und dann an der Stelle würde ich dann lieber sowas tun wie das hier, ja. Keine Ahnung, ich glaube, man kann es halt hier auch mit so Prädikaten schreiben. Es gibt so Vorgefertigte halt, ja. Und die kann ich halt auch kombinieren. Und dann ist halt ziemlich klar, weil dann würde ich halt sagen, sowas, ja. Und dann kann ich halt selber kontrollieren, in welcher Reihenfolge. Die Sachen gibt's halt fast alle irgendwie beim Domänenmodell, bei dem, wo es Sinn macht. Ja. Also meistens, es gibt so Eigenschaften, Klassifikationen, zum Beispiel alles, was annotiert werden kann, ist halt implementiert, can be annotated. Also kann ich auf jeden von dem dieses vorgefertigte Prädikat annotated machen. Das ist ein bisschen Syntactic Sugar und dann kann ich halt hier drin sagen, oder so und die zusammen kombinieren. Ne?
Okay, und da baue ich halt die Baumstruktur sozusagen auf diese Art und Weise auf. Hm?
Und dann weiß ich halt im Endeffekt, okay, also ich meine, dann weiß ich, dass AND ist außen drin, ja, und wenn ich das OR außen drin setze und hier AND reinschreibe, dann würde halt, ja. Also so weiß ich halt genau, was findet wie rum und deswegen würde ich das an der Stelle empfehlen, gerade weil es viele solche Prädikate eben auch schon vorgefertigt gibt. Also fast alle aus dieser API findet man halt auch dementsprechend bei den Domain-Objekten.
Genau, super. Verbauti merkt gerade an, die Regel muss der Architekt mal erklären. Genau, also man sieht, es wird dann kompliziert, wenn man halt Dinge tut, die vielleicht in der Praxis gar nicht so typisch sind, während die anderen Sachen halt eher einfach umsetzbar sind. Gut, noch was du auf API-Ebene oder auf Code-Ebene, was du da gerne zeigen wollen würdest oder irgendwelche anderen besonderen Dinge?
Ich denke, das vormäßig ist es wahrscheinlich schon. Also ich meine, klar könnte ich noch mehr Beispiele und Sachen zeigen oder nachher nochmal zurückkommen.
Genau, das könnte man uns dann überlegen. Vielleicht, also ich würde eigentlich ganz gerne das Thema ein bisschen wechseln, wenn es für dich okay ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir dann noch den Screenshare zeigen. Für mich ist eigentlich die Frage, wie setzt du das Werkzeug jetzt ein? Also was ist sozusagen der Prozess dahinter? Also es ist jetzt so, dass ich mich halt hinsetze und sage, hey, ich bin halt irgendwie der Architekt, die Architektin, ich weiß, wie das System aussehen soll. Und mit Hilfe dieser Regeln habe ich jetzt endlich die Möglichkeit, diese Dinger bei den Entwicklern durchzudrücken, die halt in meinem Kopf sind. Ist das der Ansatz oder wie benutzt du das in der Realität?
Wir haben es bisher, also ich bin starker Verfechter davon, es halt kollaborativ zu benutzen und die Leute halt abzuholen, das zu tun, ja. Eher so wie, man macht halt freiwilligen Vertrag, ja, und sagt, wir wollen uns daran halten, formalisieren wir es halt ein bisschen. Ja, typisch deutsch halt, ja. das heißt, wir haben das typischerweise, also in kleineren Umfeld normalerweise so, dass halt man als Team halt einfach diskutiert, ja, wie sieht es eigentlich fachlich aus, und dann, wenn man fertig ist, kriegt halt einer den Task, ja, die Meeting Notes so runterzuschreiben und halt dann, wenn man sieht, aber wir haben irgendwie ja dann 20 Verletzungen an der und der Stelle, halt nochmal zurückzukommen und zu sagen, ja, okay, ich habe es jetzt umgesetzt, wie du es gesagt hast, und dann haben wir die Verletzungen. Sind jetzt die Verletzungen schlecht? Wollen wir das reparieren und uns anpassen an die Idee, die wir hatten? Oder haben wir bei unserer Idee irgendwas übersehen oder so? Ne? Mhm. Und im großen Stil, im großen Projekt hatten wir damals tatsächlich so eine Architektur COP. Das heißt, aus den Teams haben halt die Leute querschnittlich über die Teams die Leute, die gesagt haben, hey, ich bin voll bei Architektur begeistert. Die haben sich im Endeffekt zusammengetan als so Querschnittsteam. Die haben überlegt, wie sollte die Struktur sein und haben halt dann die Leute halt irgendwie abgeholt und das halt dann im Endeffekt halt diese Regeln aufgesetzt und halt dann mit den Leuten darüber diskutiert, wenn halt Verletzungen es gab, sind die Verletzungen schlecht, muss man die reparieren, was ist die Idee dahinter, warum das jetzt angeschlagen hat und ja, machen wir eine Ausnahme, fehlt uns ein Konzept. So,
ja. Das heißt also, im Wesentlichen ist es so, dass ein Gremium diese diese Regeln zumindest diskutiert hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann ist es eigentlich egal, wer den Code schreibt, sondern das sind dann eigentlich nur formalisierte Ergebnisse von dem jeweiligen Meeting.
Genau. Also ich meine, das grundsätzliche Problem ist halt, dass man halt jede Metrik und jeden automatisierten Check auch irgendwie unsinnig zufriedenstellen kann, aus meiner Sicht. Das heißt, es ist halt irgendwie fundamental, dass man irgendwie Leute halt mitnimmt, warum wollen wir das überhaupt tun, warum ist das gut. Ja. Und ich meine, also ich, wenn man länger entwickelt, dann hat man ja auch ein Gefühl dafür und weiß, warum ist es halt, keine Ahnung, warum ist es schön, wenn alle Sachen konsistent sind. Also ich meine, diese Freude, man muss in den ganz anderen Bereich der Anwendung und sieht aber, hey, das ist ja genau in den gleichen Mustern, die ich schon kenne, ich kann es total schnell verstehen. Versus das andere, was man ja auch vielleicht kennt, wenn man länger, man geht in einen anderen Bereich und denkt sich, ja, okay, dann studiert man einen halben Tag und dann, okay, eigentlich wollt ihr da Crap machen und keine Ahnung. Und ihr macht es halt irgendwie anders.
Ja. In diesem Projekt hattest du jetzt gesagt, ist es so, also offensichtlich ja mit einer größeren Anzahl an Entwicklern und Entwicklerinnen, ist es so, dass irgendwie diese Architektur-Corp mit den Interessierten diese Regeln halt definiert, aber die Entwickler und Entwicklerinnen, die jetzt die Regeln verletzen, die sind ja in dieser Corp gar nicht drin. Die müssen das ja jetzt auch irgendwie verstehen, nicht? Das ist ja das, was du irgendwie sagst. In diesem Meeting würde man jetzt irgendwie diskutieren, hey, was macht eigentlich irgendwie Sinn? So, und jetzt implementiert das jemand und irgendwie, ich sitze irgendwie da als Entwickler, Entwicklerin, habe an diesem Meeting nicht teilgenommen und ich kriege halt irgendwie einen Unit-Test, der halt fehlschlägt. Wie kriege ich jetzt mit als Entwickler, warum das fehlgeschlagen ist und was eigentlich mein Problem ist und was die Logik dahinter ist? Also, wie funktioniert der Prozess? Ja.
Also ich meine, wir hatten zum einen, hatten wir natürlich eine etwas abstraktere Doku nochmal, wie denn die Sachen ausschauen sollten. Also man konnte halt im Wiki nochmal nachlesen, wie sollten unsere Komponenten und Bausteine ausschauen. Dann hat man natürlich eine gewisse Chance, dass einer aus der COP-Architektur sowieso im Team ist und man den fragen kann. Und als anderes Mittel hatten wir noch so eine Art Architektursprechstunde, wo halt Leute, die halt gesagt haben, warum ist das so, das macht doch keinen Sinn oder so, halt einfach hingehen konnten, darüber diskutieren konnten. Und man halt dann auch überlegen konnte, ja, du könntest es ja eigentlich so und so machen, dann würde das der Architektur genügen und trotzdem alles erfüllen. Oder halt, ja, okay, der Fall ist eigentlich irgendwie noch nie aufgetreten so, für den macht es eigentlich wirklich keinen Sinn. Wollen wir uns da halt was anderes überlegen, ja? Passen wir die Regeln an, fügen wir noch einen Baustein hinzu zum System. Ja.
Wie war das bei in dem Projekt? Also es gibt ja, glaube ich, die latente Angst, dass jetzt irgendjemand, die vielleicht einige Architekten und Architektinnen haben, dass jetzt irgendwie Entwickler loslaufen und Entwicklerinnen und da diese Architekturregeln aktiv unterlaufen. Ist euch sowas passiert? Also wo ihr irgendwie das Gefühl hattet, hey, da hat sich jemand wirklich, also sich nicht die Mühe gegeben ist zu verstehen, nicht? Das ist ja das, was jetzt eigentlich passiert. Also ich würde jetzt irgendwie vom Rechner sitzen, ich würde mich irgendwie hinstellen und würde halt sagen, okay, hier ist halt eine Verletzung, ich versuche das zu verstehen, ich versuche, also ich gucke in der Doku nach, ich gucke irgendwie ich gehe zu der Sprechstunde oder ich rede halt mit dem Architekten, von dem ich weiß, oder der Architektin, dass sie halt in diesem Kopf drin ist. Das bedeutet ja, dass ich mich aktiv kümmern muss. Ich könnte ja jetzt auch versuchen, das System zu unterlaufen, indem ich halt einen Hack baue.
Also so aktiv, also böswillig ist es mir quasi eigentlich nicht untergekommen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Leute das mit aktiv versuchen. Ich meine, es ist ja auch eine Frage, wie du das halt versuchst zu leben. Also ich versuche es ja eben kollaborativ zu leben und halt auch nicht so als, hey, ich will dir irgendwas aufdrücken, was Mist ist, sondern man versucht ja irgendwie auch, dass alle Leute das halt irgendwie mittragen. Ja? Aber natürlich gibt es Leute, die sich halt mehr interessieren Und es gibt, also in so einem großen Konglomerat gibt es halt auch Leute, die sagen, ich will jetzt einfach nur mein Feature runterprogrammieren. Und eigentlich interessiert mich das nicht, ja. Ich erfülle halt jetzt das Ding, so dass es halt, dass die Architekturregeln halt zufrieden sind. Also ich muss sagen, wir hatten halt ein relativ dichtes Netz, deswegen gab es nicht. Also sagen wir mal, wir hatten es, glaube ich, so schwer gemacht, dass es böswillig zu unterlaufen komplizierter ist, als es einfach nicht, also richtig zu machen, ja. Mhm. Aber natürlich gibt es Leute, die halt nicht jetzt super viel extra, dann die extra Meile gehen, um sich zu überlegen, wie macht man es jetzt am allerbesten in der Architektur, sondern die halt einfach schauen, ich schiebe halt ein paar Sachen rum, bis halt grün wird, ja. Wir hatten auch teilweise in der COP halt noch so eben explizite Reviews, wo halt Leute einfach immer wieder mal sich so die wichtigsten Module oder so auch angeschaut haben, was passiert da so. Ja, gerade die zentralsten halt irgendwie und halt geguckt haben, was für Änderungen gibt es da. Und dann halt auch aktiv nochmal auf die Leute zugekommen sind und halt gedacht haben, das, an der Stelle sieht es ein bisschen seltsam aus oder so. Ja.
Genau, du hattest irgendwie beim Vorgespräch auch noch gesagt, dass eigentlich so Projekte, die, also soweit ich es zumindest verstanden oder in Erinnerung, dass Projekte, die ja besonders viele Juniors haben, insbesondere von diesem Vorgehen und von diesem Werkzeug profitieren können. Magst du das erläutern oder habe ich das irgendwie falsch aufgeschnappt?
Nee, ja, ich empfinde das auf jeden Fall schon so, weil halt, sagen wir mal, ich muss mir nicht so viel Sorgen machen, dass ich wirklich die ganze Architekturdokumentation so im Kopf habe, ja, weil ich meine, ich kann auch einfach mal drauf losprogrammieren und mir dann anschauen, es geht kaputt, dieser Architekturtest, und dann gucke ich halt, ja, warum eigentlich, okay, was will der mir sagen, und dann kann ich halt nochmal zurückkommen zu unserer konzeptuellen Architekturdokumentation, warum, was habe ich hier eigentlich gemacht und warum passt nicht, oder halt jemand fragen. Also ich meine, es unterstützt halt irgendwie das Lernen, ohne dass ich halt von vornherein da alles verinnerlichen muss, was halt auch, also ich finde, gerade wenn man halt anfängt mit Softwareentwicklung, ist es halt super schwer. Das kommt halt nicht so natürlich, oder man hat halt nicht die Erfahrung, man hat halt noch nie dieses Mist, alles verbogen und in die falsche Richtung gelaufen, das hat man noch nicht gemacht, und dann ist einem das vielleicht auch nicht so klar, warum soll ich mir jetzt da Mühe geben, dass die Abhängigkeiten so rum sind und nicht andersrum, oder warum soll ich jetzt irgendwie die Inversion of Control an der Stelle machen.
Ja. Was also bedeutet, dass das Werkzeug am Ende eigentlich eben Diskussionen triggert und eben dafür sorgt, dass man in diesen Lernprozess einsteigt und dass man eben sicherstellt, dass der tatsächlich auch passiert.
Genau, also das ist eigentlich einer der fundamentalen Vorteile, finde ich. Also dieses Diskussionen anregen und dass halt Sachen einfach auch bewusst, dadurch, dass man es halt formalisiert, ist es halt dann irgendwie auch eine bewusste Sache, dadurch, dass wirklich was anschlägt und sagt, du machst es nicht so, wie wir gesagt haben, dass wir es machen wollen, muss man sich halt irgendwie damit auseinandersetzen, ja. Oder damit, dass man, wenn man so ein Diagramm irgendwie validiert, dann muss man halt auch sagen, okay, warum sollen die fachlichen Abhängigkeiten zum Beispiel sein in dem einen Kontext, und wenn die anders drin sind, ja, warum, was würde das jetzt eigentlich bedeuten, ne? Und zumindest habe ich oft erlebt eigentlich, dass, also ich meine, es gibt ja immer wieder dann, dass man sich halt denkt, ja, was, okay, das schlägt jetzt an, aber eigentlich macht es so, wie es ist, viel mehr Sinn. Aber wenn man dann darüber diskutiert, man halt dann trotzdem findet, ja, okay, aber eigentlich, wenn man es an der Stelle umdreht, eigentlich sollte die zentrale Komponente ja wirklich nichts wissen über den Aspekt, fachlichen, technischen Aspekt da oben. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Interface dahin lege und das halt injecte, dann würde ich das eigentlich auch lösen und die Komponente hier unten halt versaubern. Also ich meine, ich glaube, das ist halt irgendwie so dieses vielleicht schnell mal ein Feature machen und dabei halt irgendwas von der Seite reinschießen, das passiert halt nicht einfach so. Und ich merke es halt nicht einfach ein halbes Jahr später und denke mir, jetzt haben wir leider, haben das noch drei Leute kopiert, und ja.
Genau, und das ist für mich eigentlich auch so ein bisschen der Punkt, weswegen ich jetzt dieses Thema Architekturmanagement-Werkzeuge insgesamt interessant finde, weil, wie du ja richtig sagst, man sonst gar nicht aktiv darüber reflektiert, was man da irgendwie für Unsinn möglicherweise macht. Also es ist ja nicht so, dass sich jemand irgendwie morgens hinstellt und sagt, ich mache jetzt mal die Architektur kaputt, sondern es passiert einfach, und dadurch wird es dann eben zumindest aktiv, denkt man darüber nach.
Genau. Kann ja auch sein, dass ich irgendwie zum Beispiel irgend so einen Cargo-Kult habe oder so, der eigentlich super nervig ist und eigentlich hält sich schon gar niemand mehr dran. Ne? Und wenn ich das dann tue, dann muss ich mich auf jeden Fall damit auseinandersetzen, und dann muss ich halt Stellung beziehen und muss sagen, wir wollen es wirklich so machen, wir wollen diese ganzen Komponenten haben, und vielleicht, und das nervt sehr. Oder man sagt halt dann, ja, eigentlich, keine Ahnung, bringt uns dieser zusätzliche Delegator da wirklich was? Muss man den immer haben? Oder gibt es halt auch Fälle, wo man den nicht haben muss. Ja, keine Ahnung. Ich meine, so Cargo Bloat ist halt manchmal ja auch ziemlich, also aus meiner Sicht, zu viel ist halt auch nicht so toll.
Ja, genau, ist auch ein guter Punkt. Also, dass man das dann durch die Diskussion sozusagen eliminiert. Es gibt jetzt eine Frage von VBauti auf Twitch, und zwar fragt er, kann man in den Test direkt einen Hinweis geben, warum man es auf eine bestimmte Weise machen sollte? Also, nicht? Also, sozusagen als Dokumentation im Code, dass man sagt, hey, diese Regel gibt's halt aus folgenden Gründen.
Ja, ich kann noch mal kurz scheren vielleicht. Also was sollte man ja grundsätzlich auch tun, insbesondere wenn es lustig ist wie das hier. Man kann grundsätzlich bei solchen Regeln hinterher, also es gibt out of the box schon mal, ich schreibe mal kurz irgendeine Regel fertig.
Ja. Also Klassen, die öffentlich sind, sollten annotiert sein mit deprecated. Genau, eine interessante Regel.
Ist nicht selbsterklärend, deswegen kann ich ja hinschreiben. Also zum Beispiel hier einen Grund, ja, es gibt hier dieses vorgefertigte because, wenn ich einfach hinten noch eine Begründung anhängen will, ja, because bla bla bla, und dann kann ich sagen, ja, kann man.
keine Ahnung. Genau, dann könnte ich da sogar noch einen Link reinbauen, genau wie du es gerade machst.
Genau, sowas in der Art, ja. Und wenn mir das auch nicht reicht, kann ich auch eben die ganze Regel überschreiben und halt sagen, halt irgendwie ganz in meiner eigenen Sprache ausdrücken, was will ich hier eigentlich sagen. Das ist dann der Regeltext.
Und halt eben der bei den Verletzungen in JUnit angegeben genau. Werden würde.
Okay. Genau, den würde ich halt dann in Jenkins sehen. Und ich finde, ja, also ich meine, so typische Beispiele, was wir hatten, war so, man hat halt zum Beispiel eine Zulieferung, wo irgendwie man weiß, da versteckt sich ein Bug und man kriegt keinen Fix auf die Schnelle. Und wenn man zum Beispiel dieses Ding falsch instanziert, dann tritt es auf. Deswegen haben wir da ein Workaround geschrieben. Und sowas kann man halt auch festzuhören. Ne? Dann kann man sagen, ja, die Klasse soll nicht über den Konstruktor aufgerufen werden, sondern nur über Workaround Factory, weil wenn man das nämlich so macht, dann passieren schlimme Dinge. Und keine Ahnung, weitere Informationen kann man halt da und dort finden oder so. Ne?
Genau. Super. Gut, es gibt noch eine zweite Frage auf einer ganz anderen Ebene. Wenn ich viele Projekte, also von Pascal Euhus auf YouTube, wenn ich viele Projekte habe, habe ich auch unter Umständen unterschiedliche Architekturansätze, unterschiedliches Architekturvorgehen. Wie sind die Erfahrungen, beziehungsweise wie kann man vorgehen, damit zum Beispiel ein Teamwechsel möglichst einfach bleibt? Also projektübergreifend. Als IT-Dienstleister ist das ja eigentlich eine sehr willkommene Frage.
Ja, es ist ja auch so ein bisschen, Trade-off. Ja. Ich habe ja auch dieses bei, wie viel Unabhängigkeit hat das Team, was darf das Team entscheiden und so weiter. Ich kann natürlich auch sagen, ja, wir wollen uns an so ein gewisses Set, wo wir uns hoffentlich auch gemeinsam darauf einigen, über die Teams hinweg, sagen, jeder von unseren Microservices zum Beispiel soll halt ähnlich auch von den Komponenten her aufgebaut sein, wenn es keinen guten Grund gibt, davon abzuweichen. Ne? Ich meine, das ist ja vielleicht fair, ja, wenn wir sagen, wir machen immer die gleichen Schichten oder so, oder die gleichen Bausteine halt irgendwie, sollen immer Repository heißen und nicht beim einen da, beim nächsten, sondern sowas in der Art. Grundsätzlich ist es ja einfach plain Java, das heißt, ich kann das Ding, ich kann halt auch einfach ein Modul anlegen, Architekturregeln, dann mache ich einen Char draus und woanders ziehe ich mir das als Dependency rein. Ich kann das meine Teams können sich dann die Architektur Common Library reinziehen ins Projekt und halt einfach sagen, hier diese Standardregeln werte die aus. Und ich kann vielleicht auch zur Verteilung, also grundsätzlich kann ich natürlich sagen, jetzt sind die Regeln im Classpath und ich kann halt irgendwie keine Ahnung, ich kann halt dann
Du sharest gerade deinen Screen nicht.
Ah ja, stimmt.
Sorry.
Ja, danke. Genau, ich könnte ja sagen, ich habe halt sowas hier, ja, und da sind halt irgendwie Rule 1, 2, 3 drin und die werte ich halt dann einfach in meinem Projekt aus oder so. Und ziehe mir das halt als Char rein, was es halt auch gibt, das ist auch in diesem Example-Projekt hier, ist halt so ein bisschen ein komfortabler Support für JUnit 4 und 5, was man halt auch tun kann. Mal kurz schauen. Genau. Die gleiche Regel im Endeffekt, was man jetzt hier hat, die Dependency Rule oder so, Layer Dependencies. Im Grunde genommen kann ich es dann halt nochmal kompakter hinschreiben. Das heißt, ich muss nur noch die Regel hinschreiben und die annotieren, ja. Dass es ein Arc-Test ist und deklariere halt hier oben, welche Klassen das sind. Der Vorteil davon ist halt, dass ich mich nicht darum kümmern muss, immer wieder Import-Classes zu machen. Ich muss mal nicht überlegen, muss ich die Klassen vielleicht cachen zwischen meinen Regelauswertungen und wieder irgendwann freimachen. Das heißt, im Grunde genommen, das, was beim Class-File-Importer drinsteht, kann ich hier oben reinschreiben, ich will Package oder Packages off oder sowas haben oder irgendwelche Locations. Und alle Add-Arc-Tests werden einfach ausgewertet. Die laufen halt dann nach dem ersten Import auch sehr schnell, weil halt das automatisch intern cached. Genau, also, und auch über Tests hinweg sogar cached, wenn die Sachen hier oben genau gleich sind. Und da gibt es eben die Möglichkeit, dass ich solche Regeln einbinden kann wiederum. Ich glaube, es gibt zum Beispiel hier so ein Rule-Library-Example. Das heißt, ich kann hier einfach sagen, das hier könnt ihr aus einer Library, aus einer zentralen kommen, die ich verteile, und jemand im Team kann sagen, ich will die Arc-Tests Rules mit ausführen, und dann werden die halt einfach automatisch eingebunden und auch gegen die Klassen aus dem Projekt halt ausgewertet. Mhm.
Das heißt also, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sowas technisch zu unterstützen. Gibt es da noch mehr? Sonst wäre halt für mich die Frage, habt ihr das bei TNG gemacht und wie würdest du es finden, wenn ihr es bei TNG machen würdet? Oder welche Erfahrungen habt ihr gemacht, falls ihr es halt tatsächlich tut?
Also wir hatten...
Ich glaube, Screensharing brauchen wir im Moment gerade nicht.
Wir hatten bei der Verteilung im Grunde genommen eigentlich genau diesen Ansatz mit dem JOMS-Support gemacht.
Das heißt, also gibt es ein TNG-Arc-Unit-Regelsatz, an dem sich ein Projekt halten muss?
Ach so, von TNG für alle verschiedenen...
Ja, genau.
Gibt es momentan keinen. Also ich meine, es gibt halt in ArcUnit selbst solche Common Rules, wo halt irgendwie ein paar Sachen drin sind, benutzt kein WD-Login, schreibt nicht auf System Out und so. Also klassische Sachen, die man halt immer haben will. Das andere ist halt das Problem, dass es halt, also ich finde halt, dass es halt irgendwie ziemlich individuell ist, so eine Architektur. Mhm. Und wie ich das wirklich machen will, also das eine Projekt will halt hexagonale Architektur, weil halt das Domain-Modell sehr rich ist, ja. Und das andere ist halt vielleicht IoT und will halt nur schnell Daten durchpumpen oder so. Und ich meine, dann ist es halt schwierig zu sagen, was sind die Common Rules, die beide Projekte halt. Plus, was ich halt auch finde, ist, die Lernkurve und Einstiegskurve ist halt an sich super gering für ArcUnit. Also aus meiner Sicht, ja, wenn man sich halt in 2 Stunden oder so hinhockt, dann hat man wahrscheinlich schon einen Großteil der Sachen halt runtergeschrieben.
Genau, super. Das heißt also, deine Aussage ist eigentlich, so eine firmenweite Policy macht eigentlich auch irgendwie keinen Sinn, was ja auch nachvollziehbar ist, nachdem du eben sagst, dass man eigentlich so einen Prozess moderieren will, mit dem man halt zu einer bestimmten Architektur kommt. Du hast jetzt schon so ein Thema angeschnitten, was ich irgendwie auch noch ganz, ganz wichtig finde. Wir kommen auch so ein bisschen jetzt zum Ende. Also wie fange ich denn jetzt an? Du sagst 2 Stunden, damit kriege ich halt schon einiges hin. Womit verbringe ich diese 2 Stunden idealerweise?
kurz auf die Website und in den User Guide schauen vielleicht.
Okay.
Also ich meine, wie würde ich anfangen? Ich muss mir halt die Dependency raussuchen und in mein Bildfile hauen. Das ist halt eine Zeile in der Regel. Ich kann noch mal kurz sharen vielleicht. Also ganz konkret würde ich halt anfangen, indem ich hier auf die lustige Seite gehe.
Genau. Magst du mal Control Plus sagen? Also das ein bisschen größer noch machen? Genau, super.
Okay. Genau. Also zum einen gibt es hier Getting Started natürlich. Wenn man einfach nur sich halt den Class-File-Importer schnell reinziehen will, um loszulegen. Ausführlicher gibt es halt in dem User-Guide. Und da kann man zum Beispiel schauen, wenn ich das für JUnit 5 installieren wollen würde, was muss ich denn da tun? Ne? Und dann sieht man halt, man braucht halt diese Abhängigkeit für JUnit 5. Wenn ich das drin habe, kann ich anfangen, Add-Arc-Test und Add-Analyze-Classes zu schreiben. Ne? Gibt es auch hier so Getting Started. Wie würde ich mit JUnit 4 oder JUnit 5 machen? Ja, und dann muss ich halt im Endeffekt, kann ich halt mit der Rules API herumspielen, schauen, was habe ich da für Prädikate. Ich denke, die größte Transferleistung am Anfang ist wahrscheinlich halt, wie übertrage ich mein Abstraktes. Ich habe Kästchen oder wir haben darüber geredet, umgangssprachlich, jetzt auf Code wirklich. Also wie formalisiere ich es? Aber dabei finde ich, wird einem halt auch immer wieder nochmal klar, dass man eigentlich so richtig klar sich vielleicht noch gar nicht war. Ja? Also, dass man vielleicht nicht ganz genau wusste, was bedeutet es. Oder man alternativ kann man natürlich auch mit dem Plan-UML-Ansatz anfangen, dass man halt sagt, ich würde es eigentlich mal als Diagramm runterschreiben, mach halt dann, benutzt dieses Classes Should Adhere to Plan-UML-Diagramm, das hier im User Guide beschrieben ist, und fange halt damit mal an, als erste Regel. Ne? Dann muss ich halt nur ein bisschen in dieser Plan-UML-Syntax halt Komponenten runterschreiben.
Und ja. Ich hätte halt auch gleich eine Dokumentation, genau. Ich würde jetzt vermuten, wenn ich das, also meine Erfahrung ist, wenn man ein Projekt hat, das nicht von Anfang an Architekturmanagement gehabt hat, dann hat man üblicherweise eben ein Beziehungschaos. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie anfange, in einem existierenden Projekt diese Regeln zu definieren, habe ich ja wahrscheinlich eine große Anzahl an Verletzungen. Und du hattest im Vorgespräch gesagt, da gäbe es irgendeine Lösung, auf die bin ich jetzt total gespannt. Ja. Ich würde vermuten erstmal, also normalerweise führt die Verletzung dazu, dass der JUnit-Test fehlschlägt, oder?
Ja, genau.
Okay, gut. Und was ist jetzt die Lösung?
Zum einen gibt's so eine, es gibt so eine globale Möglichkeit, wo ich sagen kann, hey, die Komponente ist eh verloren. Legacy 7. es gibt so eine ArchUnit-Ignore-Patterns, da kann ich einfach Regular Expressions reinschreiben und sagen, Sachen, Violations, in denen das vorkommt, ignoriere die einfach und sei grün, wenn es nur solche Violations sind. Ne? Mhm. Hat natürlich den Nachteil, dass halt einfach, selbst wenn die Komponente Legacy 7 irgendwann verschwindet, wird dieses Ignore-File wahrscheinlich nicht angepasst, weil man es vergisst, wie immer. In meinem Projekt hatten wir lange Zeit sowas wie, dass man halt, dass wir einfach jede Menge Ausnahmen hier bei that aufgelistet hatten oder so, that don't have name evil one and don't have name evil two, was aber auch den Nachteil hat, dass man das halt wahrscheinlich vergisst anzupassen, wenn evil one verschwindet oder so und es pflegen muss. Und das, was wir, oder was ich irgendwann mal vor einiger Zeit eingebaut hatte, weil ich mir gedacht habe, für mich selbst, wie würde ich mir das eigentlich wünschen, ist so eine freezing arc rule. Das heißt, man kann einfach eine bestehende Regel nehmen, irgendeine, die halt gerade 700 Verletzungen hat, einfach außenrum freeze schreiben. Das kommt aus freezing arc rule.freeze aus der Library. Und dann ist es so, dass er halt beim ersten Mal die Verletzungen rausschreibt. Denke ich, müsste irgendwo. Genau, also das ist auch wieder anpassbar, falls es eigentlich passt, falls man es lieber irgendwo, dass es sich in der relationalen Datenbank die existierenden Verletzungen speichern will. Aber per Default, so wie wir es auch damals gemacht haben, schreibt es halt so einen textbasierten Violation Store raus. Das heißt, was man hier halt hat, ist, die Regeln werden irgendwie hinterlegt mit so einer Referenz auf die Details im Grunde genommen. Und wenn ich hier reinschaue, sehe ich halt dann alle bekannten Violations momentan. Ja?
Und dann ist es verboten, das Neue hinzukommen, nehme ich an.
Genau. Das heißt, der Test ist ab jetzt grün, wenn genau diese Sachen da sind. Wenn aber eine dazukommt, ist er rot, ja. Er hat noch so ein bisschen Smartness, dass er die Line Numbers ignoriert, weil manchmal fügt man nur eine Zeile ein und dann ist die Violation halt nicht mehr ganz genau die gleiche wie dem hier. Genau. Und was aber halt, was cool hier ist, ist halt, wenn man die Violation fixt, dann erkennt er das automatisch und schmeißt es raus aus diesem Textfile, ja. Das heißt, was wir halt im Projekt gemacht hatten, war, jede Nacht wird dieser Store halt ausgecheckt, dann werden die Regeln ausgeführt und danach wird er quasi committed und wieder eingecheckt. Und damit kann man im Endeffekt über die Zeit tracken, okay, da haben wir 7 Violations gefixt, da haben wir 20 Violations gefixt und hat halt so ein evolutionäres Verbessern, ohne dass man halt alles auf einen Schlag fixen muss. Ne? Also man hat eine gewisse, ja, man kann es über Zeit fixen und
Kann man auch so eine Grafik daraus generieren, die irgendwie sagt, wie viel es weniger wirkt?
Ja, aber nicht out of the box in Algorithmen. Ah, okay. Also ich meine natürlich, ich könnte die Checkouts halt durchgehen und halt WC-L oder so machen.
Nein, stimmt, ja. Eigentlich ist es, wie so häufig ist es ganz einfach, wenn man das richtige Unix-Kommandozeilenwerk zu erkennen. Also ich kann mir halt gut vorstellen, dass man das irgendwie auch nochmal sozusagen gegen Webmanagement oder so nutzen kann.
Ja.
Genau, super. Das ist, glaube ich, als Hinweis zur Einführung super. Gibt es, also das ist ja letztendlich ein Open-Source-Projekt. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dich zu unterstützen? Welche Art von Unterstützung wünschst du dir insbesondere?
Also klar, man kann, ist auf GitHub und da aktuell ist auch von der Website aus verlinkt, das Repo. also die coolste Unterstützung ist natürlich Pull Requests. grundsätzlich ist es offen, ja, also wenn jemand ein Problem hat, kann man ein Issue aufmachen. Und ich schaue es mir so schnell wie möglich an. Zeitmäßig ist es immer ein bisschen problematisch. Genau, und ansonsten, also es gibt ja, also die Issues sind teilweise auch getaggt, zum Beispiel mit Good Start for Contributing, falls man einfach sagt, ich würde gerne was machen, aber ich weiß nicht was, dann gibt's, die sind getaggt mit Help Wanted, im Allgemeinen Hilfe wäre gut und Good Start for Contributing ist, ich vermute, es ist ein kleiner Scope, wo man nicht so viel wissen muss. Was nicht heißt, dass ich nicht schon mal ins Klo gegriffen hätte dabei und gedacht habe, hey, das ist Good Start for Contributing und dann, oh, sorry. Aber im Allgemeinen ist das der Versuch, einfache Sachen zu finden, wo man nicht alles schon gesehen haben muss in Aktion, sondern einfach sagen kann, hey, der Kontext ist allein verständlich.
Genau. So.
Ja, ich freue mich natürlich über alle Contributions sehr herzlich.
Genau, hervorragend. Wir sind jetzt tatsächlich sozusagen eine Minute über die Zeit. Wir haben auch keine Fragen im Moment. Also wenn noch irgendwie sozusagen dringende Fragen sind, wäre jetzt noch die Möglichkeit. Gibt es noch irgendetwas, was ich vergessen habe, dich zu fragen? Irgendetwas, was du noch unbedingt loswerden wollen würdest?
Nee. Also ich freue mich auf Feedback, eben auf GitHub oder so. Eben, hey, das wäre noch cool zu machen, unabhängig davon, ob ich wirklich die Zeit habe. Aber ja, also ich meine, einfach Erfahrungen interessieren mich auch super, wenn jemand irgendwie auch wenn es irgendwo nicht so gut funktioniert und man sich denkt, oh, ich wollte es eigentlich machen, aber bin da irgendwo ein Pitfall gefallen und genau, man kann mir auch eine E-Mail schreiben oder sowas oder auf Twitter anschreiben.
Genau, und genau, super, gut. Ich glaube, dann haben wir es tatsächlich soweit. Dann vielen, vielen Dank und auch vielen Dank für das Projekt und dass es halt auch Open Source ist und dass du dich da engagierst. Und ja, ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende. Ich habe tatsächlich vorgeplant für nächste Woche. Nächste Woche werde ich mit einigen Kolleginnen und Kollegen das Thema Remote Mob Programming haben. Auch so planen wir zumindest mit einer konkreten Demo. Da könnt ihr euch also anschauen, warum man irgendwie zumehrt Software entwickeln sollte und wie das verteilt im Netz geht. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für die vielen Infos. Und genau, schönes Wochenende und dann vielleicht bis zur nächsten Woche. Bis dahin.